Ich würde heute gerne die Folge mit einem kleinen Quiz starten.
Oh!
Ja.
Her damit, her damit.
Also, es gibt dazu einfach ein paar Sachen, die ich euch jetzt mal erzähle und dann müsst ihr raten, um was es sich hier behandelt. Es gibt mehrere spezifizierte Arten davon. 56,7 bis 58,5 Gramm. Ein Durchmesser von 6,54 und weniger als 6,86 Zentimeter. Und die Farbe weiß oder gelb-grün. Um was handelt es sich hier?
Wow. Also Gramm, so ganz grob war das
sagen wir mal 57 Gramm.
57 Gramm, 6,7 Zentimeter.
Zwischen 6,5 und 6,8 Zentimeter. Und von der Farbe so ein, also gibt es weiß, gelb, grün.
Hast du schon, also könnte auch ein Ball sein oder so, ne? Auch Durchmesser.
Es gibt halt spezifizierte Arten davon. Mehrere.
Boah, gute Frage.
Und es hat auch was mit einer Sprunghöhe zu tun. Wenn ich nach so einem Spieltag so eine Frage stelle. Ja,
Tennisball.
Ja. Ich wusste es ab Sekunde 1, aber ich dachte,
ist klar, ich konnte gar
nicht zappeln lassen.
Ah, ist so schön.
Du spielst Tennis, oder?
Ich spiele Tennis, ja.
Ich auch, aber so ein bisschen so. Aber verschiedene Farben, aber ja klar, für die Kinder und für irgendwas so, ne? Aber meistens sind ja schon.
Wisst ihr, warum sie grün sind? Also dieses grün-gelb?
Nee.
Weil sie im TV besser zu sehen sind dann.
Macht Sinn.
Macht Sinn.
Genial.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Moppel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Wir sind heute zu dritt. Muchel, Kai, ich, Gato, bin da. Bones ist
krank.
Ja, krank. Das ist es, richtig.
Er hat sich letzte Woche Mittwoch schon krank für heute abgemeldet.
Ja, irgendwas hat er.
Ich hab nur Wasser hat er noch nicht ausgefüllt.
Ja, muss er nochmal hier vorbeibringen, ne? Aber nun gut, er ist krank, offiziell ist er krank. Wir haben gewonnen.
Ja.
Genial, wir haben, obwohl wir gewonnen haben, gab es tatsächlich einige, oder einer, habe ich jetzt nur gerade spontan einmal geschrieben, der meinte so, ob nicht vielleicht eine Niederlage doch besser gewesen wäre. Er hätte sich irgendwie dann doch ein Unentschieden gewünscht oder so.
Nur weil er Walter raus haben wollte.
Ja, das sind die Hater. Aber unsere Stimmung ist...
Das sind die, die lieber Recht haben und untergehen, anstatt Unrecht zu haben und Fortschritt haben wollen. Glaube ja, ich. Also ja. Fortschritt weiß ich jetzt nicht im Trainerfrage, aber Fortschritt auf dem Punktekonto.
Ja, ist also auf jeden Fall, durch das Spiel gehen wir natürlich gleich mal durch. Dann habe ich noch eine kleine, Rätsel nicht, aber doch zwei kleine, Quiz-Rätsel-Meinungsfragen.
Ich habe auch noch eine Meinungsfrage an Muchel.
Ja, hau du raus, Kai, jetzt
direkt. Muchel, würdest du...
Aber nicht Tim Walter, bitte.
Würdest du...
Den dritten
den Deal ein, wenn Pauli erster wird,
Kai,
und der zweiter. immer wieder. Und?
Was war deine Frage?
Ja. Ah, herrlich.
Nee, nicht herrlich.
Herrlich. Einfach, ja, aufschauen.
Ja, komm, kann
aber
man
da,
machen, kann
da
man
zum Beispiel.
Keiner mag St. Pauli, aber wenn wir dadurch zweiter werden, dann soll es so sein.
Da hat Meffert beim Interview nach dem Spiel gesagt, ich habe es mir angeschaut, dass St. Pauli dem HSV ja ein Geschenk gemacht hätte, weil sie gewonnen hätten und HSV dadurch auf dem zweiten Platz sei. Also da wird es, zumindest bei Meffert, der ja eigentlich hochgelobter und geschätzter Gast unseres Podcasts war, der sieht das nicht so eng.
Ja, aber und da muss ich unterstützend sagen, bevor wir dann auch aufs Spiel und so weiter eingehen, ich finde auch, dass die Ergebnisse der anderen Teams bisher absolut fair uns gegenüber sind. Also es ist das Einzige, was nervt, ist, dass Pauli vorne ein bisschen durchmarschiert, aber das kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass Kiel und Pauli abkacken und Düsseldorf schleicht darum, Fürth hat jetzt verloren. Ich finde, dass Hertha nicht mit diesem Punch, den ich erwartet hatte, Schalke weiterhin schwach. Also ich finde.
Warum hast du von Hertha einen Punch erwartet?
habe ich ja gesagt, war ja meine Prediction, dass ich fest damit, ich fand die einfach zum Ende der Rückrunde super stark. Damit dazu finde ich, dass sie mit Rehse den besten Spieler der zweiten Liga haben. Finde auch beeindruckend, was er wieder für einen Push reingebracht hat, als er reinkam. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber
war ja mit meiner Frau im Stadion und den Kindern. Wir hatten ja einen Familienausflug und meine Frau meinte danach, also der Rehse ist mir so maximal unsympathisch, weil der auch so eine Attitude auf dem Spielfeld hat, so wie Ronaldo, aber nicht so gut, weißt du? Also, gib mir den Ball und so, hat immer gefordert und so nach dem Motto, ich bin jetzt hier der Heilsbringer. Und klar, als er reinkam, ne, wendete sich auch das Blatt auf der Hertha-Seite. Sie wurden auf jeden Fall stärker. Du hast auch gemerkt, dass sie Herr Tana ihn gesucht haben.
Ja.
Aber er hat trotzdem schon so eine Aura und so ein Verhalten auf dem Platz. Wirkt auch schon unangenehm.
Ja, haben sie bei Hertha jetzt aber auch hervorgerufen. Ne? Also sie haben jetzt ihn auch als Heilsbringer beschworen und er ist der Unterschiedsspieler und so weiter. Trotzdem umso geiler, dass Hertha Elfter ist und irgendwie schwächelt und nicht nur gegen uns, sondern auch gegen die anderen. Und was ich nur sagen wollte ist, also ich finde schon, die anderen haben insgesamt sehr, sehr für uns gespielt. Und das macht mir extrem Mut für den Rest der Saison, ehrlich gesagt.
Ich sag dir so, mir nicht. Am Ende des Tages brauchst du wieder 68, 67, 66 vielleicht, wenn die jetzt alle so schlecht sind, Punkte. Aber ich glaube nicht, dass jetzt auf einmal doch 60 Punkte reichen. Und irgendjemand wird irgendwie wieder einen Run haben und 5 Spiele in Folge gewinnen. Also you never know where.
Das sind die Zecken, ja.
Ja gut, aber die sind 2 Punkte jetzt über dem 2-Punkte-Schnitt. Also die haben 42 Punkte gemacht, 20. Das ist ja nicht, dass sie vorne völlig crazy weggaloppieren. Die anderen sind einfach so schlecht, aber ich glaube einfach statistisch werden die anderen, also du brauchst einfach, glaube ich, so Mitte, Ende 60 Punkte so. Und da wird hinterher noch eine richtig krasse Aufholjagd kommen, dass irgendeine Mannschaft wird auf jeden Fall marschieren.
Ich finde, wenn wir schon tabellarisch gerade die Geschichte analysieren, dann gehört irgendwie ja auch noch die erste Liga dazu mit Heidenheim und Darmstadt. Nee, die ist jetzt als Aufsteiger. Beeindruckend, welche Wege man da so gehen kann. Ne? Also Darmstadt, sang- und klanglos finde ich bisher, wirkt auch wirklich wie so ein klarer Absteiger. Da sehe ich, habe ich auch überhaupt keine Hoffnung mehr mit 11 Punkten, minus 27 Tore, Torverhältnis. Und im Gegensatz dazu irgendwie dann doch Welten davon entfernt Heidenheim auf Platz 10. Minus 7 Gegentore nur und 24 Punkte. Das sieht für mich schon irgendwie so aus, als würden sie es dann doch packen. Beeindruckend.
Mittlerweile habe ich, wenn wir aufsteigen, auch gar nicht mehr so Schiss, dass das so ein Riesengap ist.
Darauf wollte ich hinaus.
Also Union hat das geschafft, Bochum, also ich meine, sorry, ich dachte, Bochum geht sowas von runter. Die sind ja jetzt auch immer noch 14 da, nachdem sie sich eine Saison über Wasser gehalten haben.
Viel krasser noch Stuttgart, ne?
Heidenheim, Stuttgart, ja, also da ich glaube, da...
Naja, es kann so und so laufen, aber auf jeden Fall kann es auch sehr positiv laufen. Also
vor allem, ich glaube, mit guter Arbeit kannst du einiges erreichen. Also das sind ja Vereine, die machen jetzt auch keine scheiß Arbeit, sondern da wird eher... Natürlich, die haben immer so einen anderen Druck, ne? Bei Bochum wird nicht so drauf geschaut wie bei uns. Das ist einfach so. Das wird auch immer so sein.
Aber dafür kriegst du in Hamburg den einen oder anderen Spieler mehr, den Bochum halt nicht bekommt, weil genau. Hamburg ist so.
Das unterschreibe
so,
ich.
So, Bock hat auch mehr hier zu wohnen und alles größere Stadion. Und
auf der anderen Seite
ist auch schon echt schön.
Ja, super geil.
Auf der anderen Seite wirst du nicht so entspannt arbeiten können wie in Heidenheim, Bochum oder Stuttgart. Wobei Stuttgart.
Ja, aber das gleicht sich doch alles wieder aus irgendwie dann so. Also
hoffen wir es. Ich wollte ja nur sagen, es macht Hoffnung, wenn man nach Heidenheim, Bochum und Stuttgart sieht. Und
aber macht euch das Spiel dann Hoffnung.
Du warst da, Muchel.
Ich war da.
Hast
drei eins, auswärts, drei Siege.
Maschine. Das nächste Spiel wird kriegst du gesponsert.
Legen wir alle zusammen.
Ja, absolut.
Rostock, ne?
Ja. Auswärts. Was brauchst du? Taxi.
Aber Rostock ist nicht dein Lieblingsplace, ne? Da bist du ja immer ein bisschen kritisch.
Jetzt, wo Bones nicht da ist, kann ich ja richtig vom Stab.
Ja, hau raus.
Na, was heißt, also... Ja,
dabei alter HSV-Figur, also
ja, ich finde auch, also ich hatte es ja schon mal in der letzten Saison irgendwie erzählt, dass ich überrascht war, wie unangenehm das doch in Rostock mittlerweile geworden ist. Ich fand, früher bin ich gerne nach Rostock gefahren, weil man irgendwie auch irgendwo ja viele gemeinsame Gegner auch hat, im Sinne von, die mögen St. Pauli auch nicht, sind auch nicht mit den Bremern so, ne? Rostock ist halt Rostock. Aber was da für ein Hass irgendwie in der letzten Saison gewesen ist und wie man da auch irgendwie als Gästefan behandelt wird, auch vom Auswärtsfahren, dass du irgendwie eingefercht in Busse da vom Bahnhof direkt hin und das nimmt einem schon den Spaß irgendwie am Auswärtsfahren und ist jetzt irgendwie nicht so der Place to be. Deswegen, also ich habe nichts gegen Rostock und würde auch so zu irgendwelchen coolen Spielen nach Rostock fahren, aber
jetzt warst du ja in Berlin.
Berlin, genau.
Und fahrt dahin, alles easy, oh, Haken dran.
Wir sind Samstag rechtzeitig schon losgefahren, haben ein bisschen Sightseeing gemacht, hatten tatsächlich nichts von dieser Demo gelesen im Vorwege, die in Berlin war. Und ja, waren dann etwas überrascht, als am Brandenburger Tor dann irgendwie, weiß nicht, knapp 300.000 Leute demonstriert haben. Aber war ja auch für eine gute Sache und für eine wichtige Sache. Insofern sehr gut, dass da so viele auf die Straße gehen. Und ja, haben dann ein bisschen Sightseeing gemacht. Und sind dann zum Stadion gefahren, genau, vorhin noch was essen gewesen, sind dann zum Stadion gefahren, die Kinder fanden es mega cool, ist natürlich auch, ne, Olympiastadion ist natürlich auch, ja, ist schon besonders, wenn auch wenn du nachts natürlich nicht so viel siehst, aber wenn es dann blau beleuchtet ist und das war schon ganz impulsiv.
Wäre du oder dein Sohn in der Lage gewesen, überhaupt so weit zu werfen, so ein Tennisball, sitzt man nicht irre weit weg?
Man sitzt irre weit weg.
Also hättest du es geschafft überhaupt?
Ja, doch, hätte ich schon geschafft.
Viele hast du getroffen von deinen fünf Bälle, hast du ja gesagt, hast du mitgenommen.
Also ich hätte es schon geschafft, aber es waren auf jeden Fall ordentlich Zwillen auf jeden Fall im Einsatz.
Okay.
Diese
Hundedinger, ne?
Hundeballwerfteile. Und beim HSV hast du im Gästeblock halt auch gesehen, da waren so riesen Zwillen aus Gummibändern, wo die mit irgendwie gezogen worden sind und dann aufs Spielfeld gefeuert worden sind. Also das, das hatte auf jeden Fall...
Man
hatte sich vorbereitet und ich glaube, in ganz Berlin gab es am Sonntag und auch jetzt diese Woche keine Tennisbälle, weil die überall ausverkauft waren. Aber ja, deswegen, also Stadion, wir saßen neben dem Gästeblock, was aber nicht schlimm war, weil das ganze Stadion gefühlt in schwarz-weiß-blauer Hand war. Also es war wieder Wahnsinn, wie viele HSV-Fans da waren. Man hat es auch erst richtig gemerkt nach dem Spiel, als die Herr Tana dann ziemlich schnell das Stadion verlassen haben. Wie viele da noch im Stadion waren, und das waren also, weiß ich nicht, 20, 25.000. Das war
so schon geil.
War echt beeindruckend. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert, ne? Wir waren in den letzten Jahren relativ häufig in Berlin und mit Relegation und Pokal und Pipapo.
Ist auch eine gute Strecke, so Bahn fährt schnell hin, genau. Und alles direkt ohne Halt und alles irgendwie ganz gut.
Du bekommst immer ein Ticket ohne jetzt irgendwie, ne? Also das Stadion ist gefühlt nie ausverkauft. Das ist schon, aber was ich dieses Mal das erste Mal hatte in Berlin, dass der Gästeblock wirklich abgesperrt war, im Sinne von, sonst konntest du in Berlin immer mega entspannt überall rumlaufen. Du bist reingegangen, konntest ums ganze Stadion rumlaufen, innen drin. Und dieses Mal hatten sie mit Bauzäunen und weißen Planen wirklich den Gästeblock komplett isoliert und abgeschirmt. Und das war für mich tatsächlich überraschend, weil ich so rum irgendwie gehen wollte auf unsere Plätze und nicht durchgekommen bin. Ja.
Erste Halbzeit war...
Stopp, erstmal, ist Aufstellung, ne?
Ja.
Also,
ja.
Hattet ihr Muffensausen, als ihr die Aufstellung gesehen habt? Ohne Glatzel.
Glatzel war, ich glaube, also ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm, aber er hat ja irgendwie...
Die Woche über verletzt, ne?
Ja, krank. Oder krank oder sowas. Genau. Immer dieses Krank, ne? Na gut. Dann...
Warum sollte es bei denen anders sein als bei unseren Arbeitgebern und unseren Kollegen? Also ich finde, im Moment fallen alle irgendwie um und ständig...
Ja gut, aber ich glaube, also ist auch okay, aber wenn du halt so dann, du bist ja eigentlich so, als Profi solltest du ja mega vital sein oder dann noch, kannst du irgendwie so eine Infusion reinjagen mit Vitaminen, ja, whatever, ja, so, ne?
Du weißt auch, wie es mit Kindern ist.
Absolut.
Deine Tochter ist jetzt noch nicht in der Kita, aber ich kann dir sagen, wenn die Kinder in der Kita sind, die bringen alles mit. Und dann
ist auch okay.
Du dich manchmal, wie kannst du das irgendwie...
Aber er kann ja drei abwehren. Tage die Woche krank sein, er muss nur zum Samstag wieder fit sein.
Ja, und er war ja auch fit, aber er war noch nicht 100%ig wieder fit. Und da hat man gesagt, Nemeth hat gut trainiert und hat man ihm den Vortritt gelassen.
Ja, aber zu eigentlich
Nemeth kommen wir das, später, glaube genau, ich, auch nochmal.
Das konnte ich noch verstehen, weil dann ging es ja direkt los, ne? Dann die erste Torchance, Nemeth.
Kopfball. Übrigens noch ganz kurz zur Ausstellung. Ich war überrascht, ich hätte Reis wahrscheinlich spielen lassen.
Ja, Frey war drin, Benisch mehr oder weniger gesetzt. So, auf jeden Fall die beiden offensiven Mittelfeldpositionen sind ja Benisch, Frey, Reis, kämpfen da quasi um zwei Plätze. Reis.
Das beste offensive Mittelfeld der zweiten Liga.
Ja. Ja. Richtig, schon, das stimmt. Halbzeit war 0-0. Wir waren leicht besser. Nemeth hat zwei Chancen vergeben.
Die Glatzel.
Oder kläglich vergeben nicht. Also den einen Kopfball, der war gar nicht so, also die musst du erstmal ein bisschen noch mehr runterdrücken. Was war das zweite? Nee, das war Jatta, der einen Trainingsschuss aufs Tor gemacht hat, ne?
Ich habe selbst, also Ich fand Nemeth, da kam nicht viel.
Aber du bist ja immer noch, was ist immer noch, ne?
Nö, also.
Großer Nemeth-Kritiker.
Nee, was heißt Kritiker? Ich finde, Kritiker klingt dann immer so hart. Ich bin einfach nicht überzeugt von ihm so. Und ich finde, für jemanden, der in der zweiten Garde ist und der immer gute Leistungen im Training bringt, sonst würde man ihn nicht bringen und hätte wahrscheinlich anderen den Vortritt gelassen. Da kommt mir immer zu wenig. Ich weiß nicht, ob der Junge mal irgendwie so einen Brustlöser braucht, im Sinne von, dass er mal ein Tor schießt und irgendwie ganz viel irgendwie von sich abfällt. Aber ich finde, da kommt immer noch zu wenig. Und das Einzige, was ich sagen muss, ich finde, er hat gut mit dem Körper gearbeitet. Ich weiß nicht, ihr habt es ja im Fernsehen gesehen, ob das im Fernsehen so rüberkam. Ich finde, dass er gut die Bälle abgeschirmt hat und hat ein bisschen abprallen lassen. Aber am Ende des Tages ist er dafür da, als Stürmer dann halt auch mal eine Bude zu machen. Und dafür fand ich, kam dann da doch zu wenig.
Ja, ich habe es ja im Bruschetta seit langem mal wieder geguckt. Mhm. Und ja, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Wenn man dabei dann, Stübi war auch dabei, noch ein, zwei andere, dann guckst du auf den Bildschirm, isst dann manchmal parallel noch was, trinkst, dann kommt der Kommentar von links und dann hast du irgendwie die Nettozeit, die du dann da drauf guckst, sind dann halt doch nicht 90 Minuten, sondern auf einmal doch nur irgendwie so 70, 80, weil du dann irgendwie mit den Augen so, das im Stadion alles geiler. Deswegen manchmal so Kleinigkeiten sieht man dann nicht und dann waren wir auch mal zwischendurch nochmal kurz, haben uns rechts im anderen Laden bei der Unterbrechung und haben uns nochmal einen Drink geholt.
Interessant, dass das bei dir dann weniger Netto-Fußballzeit ist als im Stadion. Bei mir ist es tatsächlich fast andersrum.
Echt?
Ja.
Also ich dachte jetzt...
Nee, bei mir ist es insofern fast andersrum, dass ich im Stadion teilweise weniger aufs Spiel oder das Spiel verfolge als am Fernseher, weil ich tatsächlich im Stadion mir viel anschaue, was passiert im Gästeblock, was passiert so drumherum. Also ich sauge immer sehr viel so von dem aus, ne? Also was wird da für ein Banner hochgehalten? Schau mal, da drüben sind die Ordner gerade irgendwie, laufen die da im Block rein. Also ich.
Ja, man unterhält sich dann ja auch mit seinen Nachbarn hinten rum und so. Das stimmt. Gut, wenn ich alleine gucken würde vom Fernseher, dann ja.
Ja.
So zu Hause manchmal passiert das auch irgendwie so, Frau Kind, und ich gucke dann alleine, das ist eigentlich mit das Geilste dann,
ja.
Weil immer, aber wenn ich so im Restaurant bin oder in der Bar, dann ist das immer.
Gebe ich dir recht.
Erstmal geht's schon mal los, wenn du frontal vom Fernseher sitzt, aber da achte ich mittlerweile drauf, also immer dieses seitliche und du musst deinen Kopf schon so nach rechts machen deine normale Haltung ist aber nicht geradeaus, dann ist noch weniger, aber du musst schon frontal und dann.
Nein. Und auch nicht am Ende vom Tisch sitzen, so dass die Leute, dass du ständig aufstehen musst, wenn ihr noch auf Klo musst.
Ja, das sind viele Kleinigkeiten.
Nee, das ist es nicht.
Nee. Die Amateurfehler darf man dann nicht mehr machen.
Aber um euch da mal zu unterstützen, waren die Zahlen so ganz deutlich. Also zum Beispiel Torschüsse finde ich jetzt ist immer noch nicht so relevant. 16 zu 7, ja, wissen wir immer nicht, was für Torschüsse sind es dann auch wirklich gewesen. Aber beeindruckend
Ecken,
ist...
Ecken, oder? Ich fand Ecken waren unheimlich viel.
Ecken, komm ich auch gleich zu, kann ich gleich mal suchen. Aber was beeindruckend war die Laufleistung. Kennt man ja auch zum Teil. Deutlich weniger, also wieder so 8 Kilometer circa weniger, 7 bis 8 Kilometer weniger als Hertha gelaufen. Dafür aber, oder gerade deswegen, 62% Ballbesitz auswärts. Ja, und wir hatten jetzt an den Zahlen in der Vergangenheit gesehen, dass Ballbesitz dem HSV eigentlich gar nicht so gut tut. Ja, dass darunter die Effektivität leidet, dass wir anrennen. Bei Hertha 62% Ballbesitz. Ich glaube, Palder hat mittlerweile auch den HSV irgendwie so ein bisschen gefressen und sagt, gegen HSV immer tief stehen, auskontern. Es ist ja ein paar Mal gut gegangen. Diesmal sollte es nicht gut gehen. Das war beeindruckend. Und dann auch die Zweikampfquote dann doch mit 57%. Der HSV hat sich mehr reingebissen. Deutlich positiv für den HSV und Ecken 6-4. Also das war jetzt auch nicht ganz so extrem. Aber
naja, für eine erste Halbzeit 10 Ecken finde ich schon...
Oder? 10 Ecken, nee, 6, 6, 6 Ecken.
6 Ecken insgesamt für den HSV und 4 Ecken insgesamt für die Hertha, also 10 Ecken im gesamten Spiel.
Gefühlt hatte ich irgendwie in der ersten Halbzeit, wo ich schon dachte, krass, wie viele Ecken hier schon irgendwie gefallen sind, aber okay.
Ne, genau, es war eigentlich so ein typisches HSV-Walter-Spiel, ne, also HSV mit viel Ballbesitz, auswärts mutig und ganz komisch hier auch, wer wird Spieler des Spiels, eurer Meinung nach? Also laut Kicker?
Spieler des Spiels?
Soll ich es verraten?
Ja.
Es ist irgendwie komisch. Rese. So.
Echt?
Kam rein. Ja, und was mich daran ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass er, finde ich, gegen unseren Stern gespielt hat, Van der Bremt, von dem ich ja extrem viel halte. Er hat eine 5,0 bekommen. Und ich fand auch, er konnte den Speed dann doch auch nicht mitgehen, ne? Also, er wurde dann schon ein paar Mal überlaufen.
Ja, aber es gab eine Situation. Ich weiß nicht, deswegen ist ganz spannend, ob ihr das im Fernsehen auch gesehen habt. ziemlich zum Ende des Spiels gab es eine Situation, wo der Ball zum Ausgeschossen worden ist. Van der Bremt war fest der Meinung, dass Einwurf für den HSV ist und Rehse war fest der Meinung, dass sie Einwurf haben. Es wurde übrigens auch für Hertha angezeigt, davon mal ganz ab, aber Rehse hatte den Ball, Van der Bremt hatte den Ball sich geschnappt und wollte den Einwurf machen und Rehse hat ihm den Ball halt weggenommen. Dann haben die sich so ein bisschen aneinander, sind sie so ein bisschen gekappelt und du hast richtig gemerkt, wie genervt Van der Bremt von Rehse war und von seiner Attitude. Deswegen, also kann ich auch verstehen, der jeden, wie auch meine Frau, die irgendwie sagt so, oh, weiß ich nicht, der ist schon maximal unangenehm.
Und Rehse auch eher einer für Pauli, so, ne? So ein bisschen leicht alternativ und so ein bisschen angehaut. Obwohl der soll sich sehr, sehr krass mit Hertha identifizieren. Also richtig crazy.
Ja, und wir haben's ja,
was ja eigentlich eher positiv ist.
Ja,
auch
mal so halb dran, so glaube ich. Ja. Ne? Also es war ja ein sehr,
ich glaube auch, es wäre immer noch, wenn Hertha absteigt oder in der zweiten Liga bleiben würde,
ja,
ob Rehse dann vielleicht einer für den HSV wäre. Ne?
Ich glaube, also, die erste Liga
ist schon einer, dran. Wenn der bei Rehse. Ja, gut, bei Rehse muss man ja klar sagen, also da hat unser Scouting dann versagt, so. Also den hätten wir ja vielleicht.
Haben wir ja hier im Podcast,
genau.
Bei Kiel, der hat ja schon bei Kiel gegen uns sehr gut gespielt.
Jedenfalls wollte ich sagen, gab es dann im Anschluss eine Situation, wo Rehse natürlich wieder Fahrt aufgenommen hat und an der Linksaußen die Linie runtergesprintet ist und Van der Bremt hat ihn richtig weggetackelt und hat sich richtig so wisst ihr, wie du Spacken, ey, jetzt habe ich sie aber gezeigt, ne? Jetzt mach hier nicht den Dicken so, ne? Sonst drehe ich mal auf. Und also da hast du richtig gemerkt, da war richtig Feuer drin und das ist mir grundsätzlich aufgefallen, dass die Mannschaft sehr füreinander einsteht und sehr füreinander kämpft. Also das sind viele so Situationen, wo du ganz genau auch siehst, so da ist jeder Kämpfer für den anderen. Ich fand auch Dompe hat dieses Mal unheimlich viele Wege mit nach hinten gemacht. Das sind immer so Sachen, das weiß ich nicht, wie das am Fernsehen dann wirkt, so, ne? Ob man das so mitsieht, aber ganz zum Schluss, wie der noch mit nach hinten gesprintet ist und da nach hinten gearbeitet hat, das ist mir schon besonders aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob es da eine Ansage gab, dass er da auch mehr nach hinten arbeiten soll.
Ja, auf jeden Fall auch auffällig war, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, war Muheim. Ja, ich glaube, so mit der most kritisierteste Spieler im
HSV. Most underrated?
Nee, nicht okay. Underrated. Ich sag zu Recht, am meisten kritisiert. Ich finde, oft sucht der Gegner sich ihn als Schwachstelle aus, so scheint es mir zumindest. Ich glaube, man sucht auch so, man fragt sich, wo kann man nachbessern, vielleicht auf der Position von Muheim, ist so manchmal mein Verdacht. Und in diesem Spiel halt,
haben wir ja auch
im
gemacht
Vergleich jetzt zu, im Vergleich zu Van der Bremt, der ja eigentlich der Stern da ist, hat Muheim ganz klar die Nase vorn gehabt. Nicht nur durch sein Tor, sondern einfach auch eine überzeugende, sichere Leistung gebracht. Und das war, glaube ich, wichtig. Ich glaube,
gab der Transfer jetzt von Katterbach Muheim nochmal den letzten Kick?
Dass ja, er also ich fand es jetzt von Muheim nicht so eine überragende Leistung, ehrlich gesagt. Aber so, also klar, Tor, ja, ist immer schon gut.
Macht den Unterschied,
ne? Ich glaube auch, dass es einen Kick gibt, so übrigens, also dass er jetzt ich glaube, jetzt gibt er richtig Gas, muss er auch so, weil wenn er jetzt zum Beispiel nur noch auf der Bank ist, so, das ist für seine Karriere dann, wie wir alle wissen, nicht so wirklich förderlich. Und ich fand trotzdem gut, dass wir Van der Bremt hatten, der vielleicht nicht seinen allerbesten Tag hatte, aber auch nicht so schlecht war, dass wir trotzdem den gegen Rehse hatten, weil ich hatte irgendwie dann doch ein ganz gutes Gefühl dabei noch.
Also ja, du musst Van der Bremt gegen Rehse stellen. Aber mich hat's für Muheim dann gefreut, weil er einfach, auch wenn es oft zu Recht ist, am meisten kritisiert wird. Und solchen Spielern gönnt man dann ja auch mal irgendwie so ein Spiel, wo sie dann mal ihre Kritiker Lügen strafen.
Dann gab es ja die Situation mit den Tennisbällen. Natürlich auch heiß diskutiert bei uns im Instagram-Channel. Ihr habt uns ganz viele Sachen dazu auch geschrieben. Liam Grücke schreibt, Aktion mit den Tennisbällen von der Hertha angebracht oder nicht? War ja echt übertrieben. Oder wer schreibt es hier noch?
Wie kam das denn rüber im Stadion?
JD1887 schreibt zum Protest, gut so, Protest muss wehtun, sonst hört man es nicht oder hört es niemand. Wie kam es im Stadion rüber? Ja, also ich hatte das Gefühl, dass die Spieler ziemlich schnell ziemlich genervt waren. Oder was heißt ziemlich schnell, aber irgendwann schon genervt waren. Die Hertha-Spieler mehr natürlich als die HSV-Spieler. Und die HSV-Spieler waren auch relativ fokussiert. Die haben sich gleich Bälle geschnappt und haben sich irgendwie den Ball hin und her gespielt, haben sich warm gehalten. Dann kam noch unser Athletik-Coach, der halt auch immer die Auswechselspieler irgendwie fit macht. Und der hat
sich. Bei Hertha hat das dann Dadai selber gemacht, ne?
Hat er?
Das habe ich nicht, hab ich nicht gesehen. Warm-up dann selber mit der Mannschaft gemacht, war ganz lustig, hat so Tippelschritte gemacht und immer alles vorgemacht.
Aber das hat
konnte man dann ganz gut im Fernsehen sehen.
Es hat gedauert, bis das kam. Die HSV-Spieler waren dann ziemlich schneller, viel fokussierter. Und
auch professioneller mit dem Lauftrainer und Hütchen und die Hertaner so mitten auf dem Spielfeld mit.
Ja,
mit aber die sind immer so wie so eine Traube zu ihm zusammen und dann wieder auseinander.
Du hattest trotzdem das Gefühl, dass die Hertaner oder die
Hertha besser rauskam, ne?
Ja, das auch, da komme ich gleich zu, dass sie sich so ein bisschen dafür rechtfertigen wollten und die Tennisbälle wieder zurückgeschmissen haben und die HSV-Spieler aber fokussiert auf Spielfahren gesagt haben, wir schmeißen jetzt hier keine Tennisbälle zurück, sondern wir halten uns warm. Dafür gibt es jetzt die Ordner, die das machen. Und dann hat ja der Schiedsrichter abgepfiffen und hat in die Kabine die Spieler zurückbeordert. Und also ich hätte wahrscheinlich bei Tipico und Huni drauf gesetzt, dass mit dem Anpfiff sofort die nächsten Tennisbälle...
Ja, warum hat der Stadionsprecher nichts gesagt?
Das wurde Stadionsprecher hat ziemlich häufig was gesagt.
Hat was gesagt, okay, die im Fernsehen haben gesagt, nee, hat er nicht.
Aber doch, ja. hat er hat er gesagt. Und er hat auch gesagt, das Spiel steht auf der Kippe und wir haben es verstanden und das reicht doch jetzt auch und so. Das hat er auf jeden Fall.
Weil die Ansage war, glaube ich, wenn die Spieler jetzt rauskommen in 2-3 Minuten und dann nochmal Tennisbälle fliegen, so wurde es im Fernsehen kommuniziert.
Achso, das hat er nicht
angesagt. Dass dann ein Spielabbruch tatsächlich zur Debatte, dass das Spiel dann abgebrochen wird, aber für den HSV dann gewertet, oder?
Dann wäre es für den HSV gewertet, wenn wäre es am Sieg am Tisch.
Auch wenn dann nur HSV-Fans die Bälle werfen?
In dem Fall war es aber nur aus der Hertha-Kurve. Okay. Die HSV-Fans hatten vorher ihre Bälle geworfen und auch deutlich kürzer. Also von den Herthanern, das war schon so 20 Minuten lang, dass da die Bälle flogen und immer wieder. Und Dardai war dann ja auch in der Kurve und hat mit den Cabos da gesprochen und ich denke, dass er ihnen das auch deutlich gesagt hat. Ja, am Ende des Tages ist Protest natürlich auch eine Sache, die wehtun muss. Und da hatten auch die Hertha Ultras hatten danach auch nochmal irgendwo, gab es ein Statement von denen, dass sie gesagt hätten, also ob da nun ein Spiel abgebrochen wird oder nicht, das interessiert sie relativ wenig. Und
ja, ist krass. Also ich finde, also man kann sagen, so ist ja eine Form, seine Meinung zu äußern, so wie halt Pfiffe irgendwie so, ne? Aber ich denke, also ich finde die Regelung dann ehrlich gesagt mit dem Spielabbruch dann gut. Also und wenn es alle richtig, richtig krass nervt, dann soll ab Spielerbruch nicht erst nach 20 Minuten kommen, sondern schon nach 10 Minuten. Und wenn man einmal dann verliert, 3-0 am grünen Tisch, so, dann macht man es halt nicht nochmal wieder. Und bis dahin hat man die Plattform ja auch irgendwie ein Stück weit, so, die man dann nutzen kann als Fan. Irgendwann wird sich das hoffentlich alles mal so ein bisschen erübrigen oder die Luft rausgehen, weil mich würde es jetzt nicht so bocken, so jetzt die nächsten 2 Jahre, also wenn es jetzt bis Saisonende so ist, ja gut, dann soll es so sein, aber ich finde, man muss schauen, wenn es jetzt einmal nach 12 Minuten ist, so, ist okay. Oder einmal in 90 Minuten. Aber es nervt natürlich, wenn es dann halt alle, keine Ahnung, zweimal pro Halbzeit und dann immer wieder, dann geht's immer wieder los so. Und ich finde, da muss man dann nur irgendeine Regelung finden. Finde ich auch fair enough, dass man dann sagt, okay, der Spielerbruch kommt dann schon früher oder dann gibt's, was weiß ich, irgendwie...
Wird einfach ein Netz hochgezogen.
Aber jetzt mal anders gesehen. Also der Proteste, klar, haben sich jetzt die Mehrheit der Vereine dafür ausgesprochen, aber auch erst im zweiten Anlauf. Der erste Anlauf war ziemlich deutlich, dass die Vereine sich dagegen positioniert haben, dass sie keine Investoren wollen. Und dann hat die DFL so lange rumgenervt und hat gesagt, wir machen das eine zweite Abstimmung und so nach dem Motto, wir stimmen so lange ab, bis wir euch weich gekocht haben und ihr es machen müsst. So, und jetzt kommt die zweite Abstimmung und da kommen sie jetzt durch. Also ich finde es auch von der DFL, ich finde es einfach, es gab eine Abstimmung, da wurde gesagt, nee, es ist genauso wie mit unserer Mitgliederversammlung, wo jedes Jahr wieder darüber abgestimmt wird, ob eine Fernwahl oder eine digitale Sache stattfinden soll. Nein, es wird jedes Mal wieder abgelehnt. Und muss man das jedes Mal wieder zur Debatte stellen? Genauso jetzt auch wieder bei der DFL. Und da kann ich es verstehen, dass dann auch die Fans dagegen angehen, weil das ist einfach unser höchstes Gut und das ist so, wie wir den Fußball kennengelernt haben. Und es würde einfach viel kaputt machen. Und ich finde es gut, dass da so viel Wert und so viel darauf geachtet wird, dass so eine Sachen erhalten werden und
Investoren
und dass der Fußball immer noch, ich meine, manche Sachen wirst du nicht aufhalten können und das werden wir auch nicht und das ist auch der Lauf der Zeit, aber ich finde, dann muss man trotzdem nicht mal alles irgendwie so abnicken und sagen, nee, wir lassen das alles mit uns machen und schaut euch den Fußball in anderen Ländern an, ja, du hast vielleicht in England die größeren Stars, die da vielleicht spielen, aber da kannst du dir Fußball kaum noch leisten, an ein Stadion zu gehen für irgendwelche Familien. Dauerkarten sind unbezahlbar. Irgendwelche Spiele finden in Asien statt, weil die mehr Geld zahlen, um die Finale da austragen zu lassen. Irgendwie dann noch den Cup, dann noch den Cup. Das Spiel ist dann und dann. Also ich finde, das macht einfach zu viel kaputt und das finde ich super. Und glaubt man, dass viele andere Länder neidisch auf uns blicken und sagen so, ja geil, dass in Deutschland die Fans da ihren ihre Stimme erheben und dagegen angehen und sagen, nee, wir lassen das nicht mit uns machen und oder nur bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen finde ich, ist das großes, hohes Gut, was wir hier haben und was wir auch versuchen zu schützen.
Ich finde übrigens genau, also ich glaube, dass so von der Fankultur die deutsche Liga weltweit führend ist, ehrlich gesagt. Also was, das ist einfach tatsächlich, Kultur beschreibt es besser als der Sport so. Also es ist einfach ein Kulturgut, Fußball, und das wünschen sich wirklich alle Länder, so eine Stimmung und solche tollen Stadien mit so einer tollen Infrastruktur und so große und volle Stadien. Für mich ist der Protest, also ich will mich da jetzt gar nicht weiter beteiligen an der Diskussion, ob das jetzt in Ordnung ist, mit, was die DFL gemacht hat, wofür ich stimmen würde. Aber hinzufügen möchte ich, dass ich finde, es gibt eigentlich keinen friedlicheren Protest als Tennisbälle zu werfen. Ja, also da kann sich keiner dran verletzen. Das ist absolut harmloser Protest in meinen Augen. Und dass dann mal alle eine halbe Stunde warten, ist ja beim, am nächsten Tag bei Hannover auch passiert, ist ja für mich völlig Latte. Ja, auch die Spieler, ob sich dann einer eine Zerrung holt, weil er sich dann danach nicht ordentlich warm gemacht hat, oder dass dann die Leute irgendwie später aus dem Stadion rauskommen oder zu Hause irgendwie sich eine halbe Stunde länger vom Fernseher begnügen müssen, das finde ich, mein Gott, also sorry, da kann man jeder irgendwie dann lieber den Protest, also da sage ich so, Protest völlig in Ordnung. Wenn man da durchgreifen würde, mal mit einem Spielabbruch, muss man sich auch fragen, würde die Situation da nicht eskalieren? Würden da nicht alle sagen, oh, wir können hier derbe schnell einen Spielabbruch hervorrufen und falsche Fans dann vielleicht Tennis, dass dann falsche Fans Tennisbälle werfen? Das ist so mein Gedankengut dazu.
Ja, man muss glaube ich viel Fingerspitzengefühl, man darf nicht gegen die Fans gehen, weil die sind wirklich das höchste Gut. Ich sag mal so, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das würde in Amerika passieren, dann würde wahrscheinlich Security kommen und auf die Tribünen gehen und irgendwie den Typen da abführen oder sowas. Und das wäre natürlich das Worst Case Szenario, weil das du die Fans darfst du nicht berühren. Das ist ja das, wie ihr schon alle meint, so das Outstanding, das Iconic Ding so halt irgendwie so in Deutschland. Ja, nervt es mich irgendwie. Ja, es nervt mich ein Stück weit. Finde ich es aber okay. So, ja, total. Finde ich in Ordnung so. Ne, finde ich gut, dass man es macht. Ich bin halt gespannt, so. Ich bin aber jetzt auch nicht, ich finde die Investorengeschichte jetzt auch nicht negativ. Ich glaube, das ist noch so ein.
Ist ja auch alles fair enough. Also jeder schaut irgendwie da auch anders auf den Fußball.
Ich finde, es wird ganz gut gehandelt momentan. Also klar, wenn du jetzt direkt Spielerbruch machst, kann es eskalieren. So, ich glaube,
die sind auch gerade nur so gut gehandelt, weil sie ganz genau merken, dass sie das auch nicht so machen könnten, wie sie es vielleicht gerne machen würden, weil dann würde es zu viel Gegenwind geben. Aber nun, nichtsdestotrotz, ich glaube, unsere Standpunkte sind da klar ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Das gehört auch zu einer Demokratie und dass man unterschiedliche Meinungen haben kann darüber.
Wir haben auf jeden Fall dann auch 2-1 gewonnen.
Wir haben auf jeden Fall 2-1 gewonnen. Und nach 20 Minuten, Kai, da will ich nochmal ganz kurz einhaken, weil du es eben sagtest, ist Hertha aus der Kabine gekommen und ich hatte so ein bisschen kurzes Déjà-vu von dem letzten Spiel gegen Karlsruhe, wo wir einen super Start hatten und auch einen super Start in der zweiten Halbzeit. Und ich dachte so, nein, jetzt kommt die Hertha raus aufs Spielfeld und was machen sie? Es geht direkt nach vorne und hatte ein bisschen Bammel, dass das genauso ist wie gegen Karlsruhe.
Da schreibt uns einer bei Instagram, ich suche es gerade nochmal, aber zum Beispiel Mr. O. Zimmermann schreibt Raab ins Tor. Und es gibt einige, wir erinnern uns an das 1-1 von Tabakovic, wo Heuer Fernandez, man muss leider sagen, erneut nicht gut aussieht. Und ich würde auch sogar sagen, das, was ich bei Instagram geschrieben hatte, auch wenn ich da schon ein paar Promille-Intos hatte, nachdem ich Walter für Deutschland gefordert habe.
Ja, er kriegt die Spielnote 5.
Er ist mittlerweile dann doch nur noch Liga-Durchschnitt. Und brauchen wir vielleicht einen Torwart, der dann auch mal in den entscheidenden Spielen auch mal richtig gute Sachen hält? Kann er ja nach wie vor machen, ne? Ist ja nicht, dass er jetzt die Leistung einfriert. Aber momentan findet ihr ihn so schlecht, dass man überhaupt einen Wechsel in Erwägung ziehen sollte?
Also ich bin bei dir, dass er im Formtief ist. Ich bin bei dir, dass er sich die Note 5 und wahrscheinlich würde er jetzt 1, 2, 3, 5 bekommen haben, verdient hat. Ja, da wurde er nicht zu hart bewertet. Das waren einfach keine guten Leistungen. Ich glaube aber, das betrifft eher so rein das Torwartlinien, Torwarthaltespiel. Ich glaube, nach wie vor stellt er seine Mannschaft gut. Ich glaube, nach wie vor fühlt sich die Abwehr sehr wohl mit ihm. Ich glaube, nach wie vor genießt er das Vertrauen vom Trainer. Und ich glaube, nach wie vor sollte er nicht ausgewechselt werden. Und ich bin da auch eher positiv, dass er jetzt in der Rückrunde noch bessere Leistung zeigen wird. Wenn er jetzt weiter wackelt, dann kann das ein Thema werden. Aber ich finde, ist ein hohes Gut, Konstanz im Tor zu haben, und die haben wir da mit Heuer, und deswegen würde ich ihn drin lassen.
Ist noch gar nicht so lange her, da haben wir ihn für Deutschland gefordert, ne?
Ja, absolut, auch Glatzel auch, und Glatzel ist momentan ganz weit weg. Darf man
nicht vergessen, dass dann mal so 2-3 schlechtere Leistungen dann auch mal überbrückt werden können oder so, wenn man davor immer lange performt hat, das sind auch nur Menschen. Das Tief darf natürlich nicht zu lang sein, er hat jetzt ein kleines Tief gehabt, aber ich glaube, er hat auch das Selbstbewusstsein, da rauszukommen. Also wenn ich ihn jetzt so unsicher sehen würde und glauben, und die Mannschaft wäre genervt von ihm und der Coach wäre genervt von ihm und alles, dann kannst du ihn wechseln, klar, aber das ist ja nicht der Fall, und das sind alles Faktoren, die damit reinspielen, und nicht nur, ob er diesen einen Ball dann gehalten hat oder nicht.
Liam schreibt bei Instagram, wie bringen wir Benesch, Reis und Ferrei zusammen auf den Platz?
Ja, das würde ich gern sehen. Das würde ich geil finden. Und ehrlich gesagt, come on, Walter, du bist doch so ein crazy Offensivvogel. Do it.
Tatsache hat uns Max auch eine bisschen längere Nachricht geschrieben. Und so ganz, ganz grob zusammengefasst ist, bei tiefstehenden Gegnern spielt Jatta generell nicht sehr gut. Und wie in Berlin gesehen, würde ich gerne Frei oder einen flankenstarken Spieler spielen lassen. Das würde definitiv einen Unterschied machen. Allerdings macht Jatta auf der anderen Seite sehr viel Defensivarbeit, was Frei nicht macht. Er ist im Zwiespalt.
Sehe ich auch so, aber
das wäre eine Position.
Ich glaube, dass Walter damit gerechnet hat, dass Hertha nicht ganz so tief steht, dass Walter nicht damit gerechnet hat, dass Hertha dem HSV so viel Ballbesitz lässt. Und dementsprechend war es so ein Spiel wie gefühlt zu Hause. Auswärts würde ich dann schon immer Jatta eher sehen. Zu Hause, wenn der Gegner tief steht, da sehe ich ihn auch nicht.
Ja gut, Stand jetzt spielt Jatta ja eigentlich immer, außer er ist jetzt irgendwie verletzt oder sowas.
Genau, aber ich würde auswärts, finde ich es dann passender, dass er spielt, als zu Hause. Also ich würde ihn jetzt mal eher so, ja, also...
Also mal Experiment eingehen. Wir haben ja natürlich auch noch unseren japanischen Krieger an Bord, der verletzt ist. Der auch eigentlich ein Außenspieler ist, damit können wir jetzt erstmal gar nicht rechnen. Der ist verletzt oder krank, oder? Ich habe den einmal in der Zeitung gesehen. Also ich beschäftige mich erstmal mit ihm, wenn er mal irgendwie im Kader ist.
Aber gespielt hat er ja schon.
Ja, wird eingewechselt, ne? Irgendwann noch, ne? So, ja. Naja, auf jeden Fall nicht relevant. Reis, ich sage jetzt mal so, wenn die Aufstellung jetzt so nächstes Mal wäre, dann Reis für Jatta in der Startaufstellung. Ja, nein, Buchel?
Reis für Jatta, ja.
Ja, es gibt ein Jahr. Jatta ist ja auch ein guter Einwechselspieler, ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Also worüber ich mich auf jeden Fall gefreut habe, ist, dass Suhun wieder eingewechselt worden ist. Jetzt, er hatte zwar nur 4 Minuten irgendwie Spielzeit, aber 4 Minuten auf jeden Fall, nee, noch weniger, ne? Weil nur wenige Minuten, die er gespielt hat, wir hatten ja nicht so viel
Spielzeit.
Und das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass der Junge zumindest so weit ist, dass er wieder Spielpraxis kriegen kann. Dann ist Königsdörfer gekommen noch für Jatta. Und
also was mich gefreut hat, ist, dass die Mannschaft doch jetzt, auch wenn es nur eine auflodernde Flamme ist, jetzt erstmal gezeigt hat, dass sie lebt. So, ja. Ja, dass sie nicht mit dem Ködel hingefahren ist. Bei Hertha musst du erstmal 2-1 gewinnen, auch wenn die Jungs im Tief sind. Haben sich durchgebissen, haben Rückschlag verarbeitet, haben ein richtig gutes Auswärtsspiel hingelegt, finde ich. Also dafür, dass du bei Hertha auswärts spielst, war jetzt kein super Spiel, aber die nötige Leistung abgerufen. Das macht Mut fürs Freitag, für den Freitagabendkracher gegen Hannover, ehrlich gesagt.
Ja.
Ohne Heizenbeck.
Lustiger Funfact noch. Also ich musste tatsächlich ziemlich viel an dich denken.
Ah, schön. Ich hoffe positiv.
Weil es so um den modernen Fußball geht. Ich weiß gar nicht, warum ich dich dann immer gleich damit verbinde. Obwohl eben bei der Diskussion haben wir ja gesehen, dass wir da auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen sind.
Ja.
Aber meine Tochter zum Beispiel und auch ein Sohn von einem Freund von uns, die waren total auf Jindawi von Hertha fokussiert, der jetzt aber nicht im Kader war. Es musste ständig geschaut werden bei Instagram. Guck mal in seine Story, ob er heute im Kader ist, ob er im Stadion ist. Wir mussten irgendwie, gab es beim Frittenwerk eine Jindawi-Bowl. So, das ist dieser YouTuber oder Streamer.
Der gegen uns im Pokal gespielt hat und einen Elfmeter reinmacht.
Auch einen Elfmeter reinmacht, genau.
Im Pokal, er hat übrigens gespielt, hat richtig scheiße gespielt.
Ja.
Und ich glaube, in der Rückrunde ist er jetzt auch ausgekadert worden.
Genau.
Von Dardai meine ich, ne?
Ich finde es halt so krass, weil deswegen komme ich dazu, wieso dachte ich da an dich, was das auch für wahrscheinlich für eine Marke, ja, der Junge kann Fußball spielen, also davon mal ganz ab, der spielt besser Fußball als jeder von uns, klar.
Absolut.
Und er hat auch wirklich Talent, Ob es jetzt wirklich für die zweite Liga reicht oder für den Profifußball im Allgemeinen, weiß ich gar nicht. Aber zumindest hat die Hertha natürlich erkannt, dass so einer nämlich junge Leute zieht. Und das sind meine Tochter und der Sohn von unseren Freunden, dass die natürlich Jindawi kennen. Und die kennen krass, seine, ne? Familie, seine Tochter, kennen irgendwelche Fangesänge von Jindawi, haben aber von der Hertha in dem Sinne, wissen sie gar nichts. So, außer, dass er bei Hertha BSC Berlin spielt. So, und da finde ich schon krass, wie da auch so ein Wandel ist und da denkst du schon darüber nach, wie viel macht da eigentlich so ein Verein eigentlich im Sinne von, ja gut, der kann jetzt schon gerade auslaufen, der kann einen Ball treffen und der ist jetzt nicht der Blindeste auf dem Platz. Eigentlich reicht es nicht so wirklich, aber der würde uns so viele junge Leute ziehen und gerade in so einer Stadt wie Berlin, die ihr Stadion selten ausverkauft bekommt, dann ist das schon nochmal so ein Zugpferd, ne? Also das finde ich schon krass. Ich glaube schon, dass so eine Sachen damit reinspielen, dass du irgendwie schaust, so, dass der nochmal eine neue Zielgruppe irgendwie mit reinzieht und so. Und
vor allen Dingen eine Junge, die nicht wissen, ob sie Union oder Hertha sind und genau. Dann zack Hertha.
Zack
und dann
Hertha,
bist du so, weil Jindawi da. Ja, ist. Damals bin ich da, irgendwie hatte ich nicht so viel Fußball und dann war Jindawi oder schon Fußball, wusste nicht was und dann Hertha und dann bin ich da geblieben und ja, perfekt. Ja. Ich glaube, das ist schon crazy, ne?
Ja. Was da, ich finde, da blutet mir das sportliche Herz, obwohl ich sowas auch gehört irgendwie dazu, aber du musst es halt super in geringem Maß nur haben, weil ansonsten das Sportliche leidet und ich finde zum Beispiel bei Hertha, weiß ich nicht, ich finde immer Palko Dardai, der Sohn von Coach.
Einer der vielen
so, erneut echt so mit auch richtig schlecht gespielt, finde ich. Hat einen schlechten Notendurchschnitt, hat da in meinen Augen auch nicht viel zu suchen, so, ne?
Ja. Ich habe noch die Frage jetzt, die ich vorhin angekündigt habe, und zwar, sie dreht sich ums Volksparkstadion. Ja, surprise, okay. Surprise, aber es gab vor einigen Wochen die News, dass der Name Volksparkstadion erstmal bestehen bleibt. Ich glaube, das Sponsor-Shipment von Klaus-Michael Kühne läuft aus. Der hat ja, glaube ich, pro Jahr, was hat er, 5 Millionen oder sowas so reingechippt, dafür, dass er den Namen quasi gekauft hat und dann in Volksparkstadion gelassen hat. Jetzt wird erstmal keine Firma angeheuert, also ne, wie früher, wir erinnern uns, AOL, Imtech, was gab's noch? HSH Nordbank, ja. Arena, ich glaube, irgendwas war bestimmt noch, was wir vergessen haben, keine Ahnung. Und sie belasten, also das heißt, sie verzichten ja auf, ich sage jetzt mal, 3, 4, 5 Millionen Euro. Was würdet ihr lieber haben? Oder Muchel, du?
Volksparkstadion.
Okay, also die Alternative wäre ja, dass man sagt, man regt sich jetzt immer über die Ticketpreise auf. Man könnte pro Spiel ja auch ungefähr ein Zehner runtergehen für die Dauerkarteninhaber. Das wäre ja, dass die Dauerkarte geht schon erstmal eine knackige 170 Euro runter. Da würdest du aber sagen, ich zahle lieber, ich sage jetzt mal die 170 Euro mehr, so wie es jetzt ist, und es als Volksparkstadion. Oder würdest du sagen, für alle Dauerkarteninhaber 170 Euro weniger? Ich würde sagen, das kommt auch ungefähr hin, wenn wir sagen, wir haben 20.000 Dauerkarteninhaber, 10 Euro pro Ding sind 200.000, 200.000 mal 17 sind ja 3,4 Millionen, kommt ungefähr hin. Volksparkstadion, bleibst du dabei?
Und was hat der Verein dann davon?
Was? Nö, du kannst ja sagen, okay, liebe Fans, also wir kriegen die gleiche Summe Geld, entweder wir behalten Volksparkstadion und es bleiben die Ticketpreise so, oder wir geben jedem Dauerkarteninhaber 10 Euro pro Spiel Rabatt, weil, keine Ahnung, wir es übertrieben haben mit den Ticketpreisen und es heißt jetzt aber irgendwie Lollipop Arena. Also keine Ahnung, so, ne? Das kann man ja, könnte man ja sagen, so. Also ihr wollt immer günstige Tickets haben, aber so wie das Geld wächst jetzt auch nicht auf Bäumen.
Ja, aber ey, Gato, das ist doch totaler Bullshit. Du weißt, was, also
ja, also jetzt, wenn du, also du würdest okay. Volksparkstadion
bleiben. Natürlich würde ich Volksparkstadion behalten. Ja, okay. Und davon mal ganz ab, der HSV würde es nie machen aus finanzieller Sicht, sagen, wir nehmen 3,4 Millionen.
Ja, ich weiß, aber war meine Frage.
Ja, aber es ist doch, also die kannst du nicht von alleine beantworten.
Ja, oder du kannst natürlich sagen, nicht für Dauerkarteninhaber, sondern für irgendwie whatever, ne, dass du irgendwelche...
Der HSV würde so rangehen, würde sagen...
Ja, natürlich würden sich die 3,5 in die eigene Tasche stecken und neuen Spieler verpflichten.
Sie würden wahrscheinlich so rangehen, würden sagen, wir müssten die Dauerkartenpreise um 10 Euro erhöhen.
Hätten sie sonst aber um 20 erhöht.
Ja, so. Ja, absolut.
Und, also sind alle Gewinner.
Naja, also runter.
10er mehr, nee, aber sonst
nee, aber es heißt Lollipop-Allee, Rainer,
ja.
Dann.
Ja. Aber warte mal, ich bin dafür, nee, Gato, also ich bin voll auf deiner Seite tatsächlich, aber...
Was ist auf meiner Seite? Mir ist...
Also nee, aber bei einer Sache hast du mir, blutet mir das Herz, und zwar... Ich würde gerne, dass die das Volksparkstadion heißt dann leider eine Saison Tennisball-Arena. aber die 5 Millionen möchte ich nicht in irgendwelche Wände, Klimaanlagen oder sonst was reinstecken oder Schuldenabbau oder...
Ja, die gehen direkt an die
soziale
Fans.
Soziale Projekte, nein, keine sozialen Projekte, nicht an die Fans. Oh. Ein Spieler, 5 Millionen, wo das Scouting-System sich einig ist, boah, das ist eine Granate für fünf Millionen, den holen wir rein.
Da hat, Millionen bekommst
da hat Kai Gremnitz Spaß, wenn er ins Stadion geht und dem beim Fußballspielen zuschaut. Das wäre mein Wunsch.
Hättest du einen Verwendungszweck für, sagen wir, 5 Millionen jetzt, was du machen würdest? Sagst
Privat?
Du, ja, da gehe ich davon aus. wo du jetzt sagen würdest, okay, den Verwendungszweck würde ich akzeptieren, wenn wir unseren Stadionnamen verkaufen. Könnte man ja eigentlich als HSV, kann man sagen, ey, guck mal, was wollt ihr denn? Wir verzichten so, also das machen die ja wirklich, die verzichten jetzt auf mega nice, ne, auf die Kohle. Und wir wissen alle, wir haben jetzt nicht so viel Kohle. Und 3, 4, 5 Millionen ist jetzt nicht wenig.
Okay, ich hätte was, ja.
Was denn?
Also, wenn der HSV 5 Millionen kriegen würde, dann würden wir mit Abschlag beim nächsten Heimspiel einfach mal wieder unten vor der Nordkurve
stehen. Für eine hohe Gage. Und genau. Goldene Sitze im Familienblock.
Das würden wir machen.
Okay, okay. Ja, ist gut. Interessant, interessant. Okay. Nächste Woche hat uns Jannis Stöcker mir was geschrieben. Und da gibt's eine, die Top 11, das können wir nächste Woche machen, der HSV-Zweitligaspieler All-Time auf jeder Position. Könnt ihr euch mal Gedanken machen? Im Tor ist es da Fernandes, Ulreich Pollersbeck, Rechtsverteidiger zum Beispiel, Van der Bremt, Jamra Wagnoman. Also die Liste kann man noch weiter durchführen.
Wir hatten auf jeden Fall ganz gute Zweitligaspieler auch. Also da kriegt man schon ganz geilen Kader zusammen.
Absolut. Er hat hier aber auch ein paar geschrieben. Also da gibt's schon auch linker Verteidiger, Muheim, Leibold, Santos. Ja,
dann können wir die Diskussion auch machen. Santos, ist es schön, dass wir so viele tolle Spieler hatten, die jetzt auch in der ersten Liga sind? Hat sich der HSV wieder als Sprungbrett erwiesen? Oder ist es schlimm, dass wir so tolle, viele Spieler nicht mehr im Kader haben? Kann man dann mal drüber debattieren.
Ja, herrlich, herrlich. Nächstes Wochenende ist endlich mal Premium. Danach, glaube ich, zu Hause zweimal Sonntag wieder und auswärts auch immer irgendwie.
Das heißt, ihr kommt jetzt in der Loge mal richtig auf eure Kosten.
Ja, endlich mal. Also ich werde da sein und...
Wir mit Abschlag wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt 5 Millionen für ein Stadion, dann
ja.
kommen wir auch auf unsere Kosten.
Das Abschlagstadion, ja, aber auf jeden Fall, Kai, du bist auch im
Vielleicht,
Stadion.
Vielleicht, weiß es noch nicht.
50-50.
50-50. Familiäre Verpflichtung.
Ja. Mochel, du bist aber safe. Du bist safe. Da. Düsseldorf sag ich schon. Hannover gewinnt, aber Achtung, rote Karte für wie heißt er?
Halzenbeck.
Ab nach Halzenbeck. Ja, warte mal, der war nur ein Wechselspieler. Ah nee, doch, er hat mehr in Verteidigung. Der hat auch immer Außenverteidiger normalerweise gespielt. Ne?
Also er hat auf jeden Fall auch eine Bude gemacht am Wochenende. Also
auch nicht mehr der Schnellste wahrscheinlich.
Ja, und hat auch noch nicht das gebracht, glaube ich, wovon Hannover, was sie sich erhofft haben von dem Transfer. Aber
ja. Egal, rote Karte.
Rote Karte zählt erstmal, ist gut für uns. So.
Die hatte ich ja so ein bisschen immer noch auf dem Kicker, ne? Also die haben jetzt auch 31 Punkte. Ja, haben zwar nicht.
Du, mit denen ist auf jeden Fall noch, es ist alles eng da oben. Also du darfst dir keine Ausrutscher mehr genehmigen und du musst die Spiele gewinnen, weil nichtsdestotrotz, ich will keine Trainerdiskussion aufmachen, um Gottes Willen nicht, aber wir werden diese Diskussion jedes Mal Spiel verloren und wir werden die Diskussion wieder haben. Dementsprechend ist einfach voller Augenmerk jetzt, wir müssen die Spiele gewinnen und
Also ich sag mal so, Walter braucht eine Serie, damit er nicht gefeuert wird, glaube ich schon. Und ich hoffe, wir kriegen sie natürlich, das ist ja das Allerbeste. Wenn wir jetzt wieder verlieren sollten, dann wird's knapp. Gewinn, verlieren, reicht nicht. Aber was tippt ihr abschließend? Schönes 2-1.
Ja, also Gegentor sage ich, kriegen wir 100 pro, deswegen sage ich 3-2. Ich glaube aber auch, wir gewinnen. 3-2, ja.
Ich sage, wir gewinnen.
Ich war mir übrigens super sicher, dass wir gegen Hertha gewinnen. So sicher war es gar nicht. Ich habe auch gewettet, leider auf Handicap, Sieg HSV.
Ich weiß, ja.
Aber ich glaube jetzt gegen Hannover.
Aber so sicher warst du dir auch nicht, weil der Wetteinsatz war jetzt nicht so hoch.
Ja, weiß.
Du hast es doch reingepostet und ich habe gedacht so, oh, da macht er jetzt aber
auf dicke Hose mit seinen 15 Euro. Aber total man muss ja bescheiden bleiben. Und ich sag mal so, 3 Tore, glaube ich, machen wir gegen Hannover. Nur fangen wir auch 1-2, aber es reicht ja dann trotzdem. Also es ist HSV, zu Hause Spektakel, die Fans können sich freuen.
Sehr gut. Ich sag, wir gewinnen 2-0.
Ja. Gut. Also, nur der HSV und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ciao.
Ciao.